Freundes gepflegten Korbballsports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbiger-Podcasts. Schön, dass ihr dabei seid. Einige von euch hatten vielleicht gedacht, dass wir uns gestern melden. Einerseits natürlich, weil Mittwoch eigentlich unser Tag ist, wobei sich das in der Offseason auch leicht verschoben hat. Andererseits, weil es ja durchaus was zu besprechen gab, nach Dienstagabend. Wir haben uns aber überlegt, wir müssen erst mal einen Tag durchschnaufen. Und außerdem ist dann ja auch noch mal was passiert. Also wir mussten auch erstmal so ein bisschen verdauen. So kein Jokic mehr, kein Giannis mehr, jetzt auch kein Doncic mehr. Dafür Deutschland und die Cruz-Brüder nicht zu vergessen. Und natürlich gibt es keinen geeigneteren, als die ganze Sache noch schön in die Tiefe zu besprechen, vielleicht auch nur grob aufzuarbeiten, als den auch an Tag 15 der Eurobasket immer noch unbekümmerten.
Ole Ferks.
Mein Name ist Max Marbeiter und Ole, was sagt die Substanz so nach gut zwei Wochen?
Köln, alle Berlin. Bestände sind völlig am Ende und ich Ich glaube, das ist aus Werner. Ich weiß gar nicht mehr. Aber es könnte aus so. Werner sein. Für mich auf jeden Fall ist das ungefähr die Lage, sagen wir mal so. Also ja. Ich freue mich auf das, was da noch kommen wird. Und es hat auf jeden Fall alles Bock gemacht, aber bin auch langsam ganz gut überspielt, kann ich bestätigen.
Du freust dich auch darauf, dass dann nicht mehr allzu viel kommen wird. Beziehungsweise ja. Dass es nicht mehr allzu viel kommen wird.
Dann kommt außerdem Urlaub. Das ist also alles positiv.
Verdientermaßen, weil, wie gesagt, das Pensum haben wir schon ein paar Mal gesagt, ist nicht nur für die Spieler hart, auch für die begleiten. Viel zu sehen, viel mitzunehmen. Und wir sprechen heute so ein bisschen natürlich über das Deutschlandspiel. Deutschland im Halbfinale. Giannis gestoppt in der zweiten Hälfte. Ja, nein, vielleicht. Was war los? Doncic auch raus. Wir sprechen über die Halbfinals. Polen gegen Frankreich. Deutschland gegen Spanien. Und lass uns... wir müssen natürlich auch noch über Robert Sarver sprechen, ganz kurz. Sollen wir damit anfangen? Das haben wir vorher nicht besprochen. Sollen wir erstmal Robert Sarver noch, sollen wir den einfach hinten ran?
Haken wir den grindigen alten Penner einfach eben ab.
Haken wir es schnell ab, dann haben wir es hinter uns, genau. Gab ja letztes Jahr den ESPN-Artikel, in dem geschrieben wurde, dass Robert Sarver sich alles andere als gut verhält als Chef. Die NBA hat daraufhin eine Untersuchung angeleitet über eine Anwaltskanzlei und ist jetzt zum Schluss gekommen, dass dieser Artikel sehr viel Substanz hatte. Und über hunderte Interviews haben sie geführt mit Angestellten und sind dann zu dem Bild gekommen. Und jetzt Robert Sarver, ein Jahr gesperrt und 10 Millionen Dollar Strafe. Grund ist, er hat die Arbeitsplatzregeln der Suns verletzt und die NBA Constitution. Deswegen war die Strafe möglich. Jetzt sagen natürlich, die Stimmen danach waren schon so, gingen schon sehr in die Richtung, hey, irgendwie auch wenig. Also 10 Millionen Dollar, glaube ich, ist das Maximum, was die NBA aussprechen darf in so einem Fall. Deshalb ging quasi monetär nicht viel mehr oder nicht mehr. Irgendjemand hat auch auf Twitter verglichen, was das quasi anteilsmäßig, dass das anteilsmäßig an Sarvers Vermögen so viel ist wie Minimum Player für irgendeine relativ alltägliche, glaube ich, Technical Foul oder so zahlt. Ich weiß nicht mehr genau. Deswegen, aber da waren ihnen die Hände gebunden. Das Ding ist halt natürlich, Vergleich Donald Sterling, damals bei den Clippers, der das Team dann verkaufen musste, plus wäre auch möglich gewesen, also da hat auch Adam Silver, glaube ich, explizit gesagt, dass er sich dazu entschieden hat, ein Jahr zu machen, also es wäre auch eine längere Strafe oder eine längere Auszeit sozusagen, eine längere Sperre möglich gewesen. Da hat sich die NBA dagegen entschieden, Silver hat auch gesagt, Sarver sei reumütig, hätte sich entschuldigt, wollte sich bessern und es war eben, dass er nicht aus Überzeugung gehandelt hat, also aus in Anführungszeichen oder aus rassistischer Überzeugung, wie es Sterling tat, sondern bei Sarver sei es irgendwie so ein anderes, simpel gesagt und vielleicht auch etwas verharmlos gesagt, schlechte Manieren gewesen sozusagen. Deshalb sei es das. Was machst du denn so aus der ganzen Sache irgendwie? Machst du was draus oder?
Also es ist irgendwie nicht so richtig überraschend und trotzdem finde ich schon ziemlich enttäuschend. Und also diese Schlussfolgerung, da sind rassistische, sexistische, misogyne Äußerungen und Handlungen vorgefallen und zwar zuhauf, also nicht eine Sache oder so, sondern viele. Die sind aber nicht durch Rassismus oder Sexismus motiviert, sondern das ist einfach, passiert einfach so. Das ist also kompletter Blödsinn, würde ich mal sagen. Und dieses eine Jahr, es ist halt letztendlich relativ bedeutungslos, ne? Und ihm tut dieses Geld sicherlich nicht weh. Also ich habe gerade gegoogelt, keine Ahnung, ob es stimmt, aber sein Net Worth wird bei 800 Millionen irgendwie ziffert dazu, wenn er die Suns besitzt. Das ist ja noch eine Franchise, die nochmal ein bisschen mehr wert ist und so. Also es ist halt wirklich so, wie du schon gesagt hast, dass er das jetzt nicht wirklich fühlen wird. Und so ein Jahr bisschen Besserungsseminar sozusagen ist jetzt nicht schlecht, aber es reicht halt nicht. Und gerade für die ganzen Leute, die für diese Organisation arbeiten, und es sind ja nicht nur die Suns, es ist ja auch die Phoenix Mercury, also die WNBA-Franchise, die gehört ihm ja auch noch, da ändert sich halt nichts. Und warum sollten die ein Vertrauen darin haben, dass, wenn Sava in einem Jahr wiederkommt, dass das nicht einfach exakt genau das gleiche Klima wieder sein wird? Also der Part ist halt enttäuschend. Und ich meine, Silva hat ja dann auch noch auf einer Pressekonferenz gestern eigentlich ziemlich klipp und klar gesagt, ja, für den gelten halt andere Standards als für andere Leute. Und dieses Statement wurde dann mittlerweile wieder versucht zu korrigieren und irgendwie zurückzunehmen. Aber so ist es halt. Und das ist auch, finde ich, genau das Bild, das dadurch vermittelt wird. Und das ist halt schade.
Ja, die Frage kam von Howard Beck, ne? Ob es halt quasi ja. Also gesagt, okay, wenn wir zum Beispiel jetzt als Journalisten das machen würden, wenn Angestellte, Spieler das machen, wenn Angestellte dasselbe machen würden, würden sie gefeuert werden. Und genau, dann kam die Antwort von Silva. Da muss ich auch sagen, das Krasse ist halt, ich finde, also dass man es jetzt relativiert, ist ja klar, weil Adam Silver hat aber was gesagt, was ja de facto so ist. Deswegen, ich finde es nicht schlimm, dass es gesagt hat. Ich finde es schlimm, dass es der Wahrheit entspricht. Weißt du, was ich meine?
Ja. Dass er dann nachträglich versucht zurückzurudern und zu sagen, genau, dass das er das ja eigentlich gar nicht gemeint hat, weil wenn du es
halt und klar so sagst. Das ist halt wieder PR-Scheiß.
Ja, genau.
Ja, also das ist dann halt, und dann frage ich mich dann auch wieder, okay, wie gut ist die PR dann, wenn ich was Offensichtliches versuche rückgängig zu machen und wenn ich nicht einfach dazu stehe und sage, dass es so ist? Keine Ahnung, das ist ja, ich meine, im Endeffekt heißt ja auch immer Franchise, nicht Verein. Es ist ja ein Business, wird ja auch immer schön gesagt in der NBA, und es ist halt, die Organisation ist halt wie eine Firma. Und ich meine, das, was da passiert, ist sicherlich nicht das Einzige, wo der auch thematisiert, wie mit schwangeren Frauen umgegangen wurde, dass es heißt, mit kleineren Kindern oder mit kleinen Kindern können sie den Job nicht mehr so machen. Das ist ja, glaube ich, was man so mitkriegt. Das ist nicht beileibe sicherlich nicht in jeder Firma so, aber die Suns sind nicht die einzige Organisation weltweit, in der dieser Gedankengang herrscht. Und ich glaube halt, grundsätzlich, solange es halt darum geht, dass irgendwie MitarbeiterInnen Ergebnisse, Zahlen, Geld produzieren, müssen halt EntscheiderInnen immer eine Hürde überwinden, wenn es darum geht, das Menschliche irgendwie voranzustellen, nämlich zu sagen, hey, nee, diese Frau, diese Mitarbeiterin bekommt ein Kind und behält ihren Job genauso, wir halten den Job frei und dann hat sie sicherlich ein anderes Zeitmanagement als vorher, aber das ist unsere Verantwortung auch. Also wir haben nicht nur die Verantwortung, was hinten rauskommt, geldmäßig, sondern wir haben auch eine Verantwortung den Menschen gegenüber, die hier arbeiten. Und ich glaube, solange aber die Grundeinstellung ist, Profit und dann erstmal lang nichts, ist es, glaube ich, ist das halt ja in vielen Unternehmen normal, oder beziehungsweise ist es schwer dagegen vorzugehen. Was ich halt finde bei der ganzen Sache ist, also ich wäre auch der Meinung, dass da, also ich gehe mit dir mit, dass das jetzt die 10 Millionen nicht wahnsinnig abschrecken können. Wie gesagt, da waren ihnen so ein bisschen die Hände gebunden. Gab auch ein paar Stimmen, die gesagt haben, hey, wenn du sagst 3, 4, 5 Jahre Sperre, vielleicht veranlasst ihn das dann auch, das Team zu verkaufen hinten raus, und du übst dann sozusagen so Druck aus, weil du nicht das Gefühl hast, es anders machen zu können, direkt diesen Prozess des Teamverkaufs anstoßen zu können, wie es bei Sterling der Fall war, dann wäre das irgendwie eine Möglichkeit. Ich finde halt trotzdem, wenn man es von einer, da ist, es gab eine Untersuchung, es gab einen Anstoß, es gab eine Untersuchung, die Untersuchung ist hat ein klares Bild gezeichnet. Die Suns haben ja auch ihr Human Resources Team 2021 umgekrempelt, also ging ja über einen längeren Zeitraum. Human Resources ist übrigens auch ein geiler Ausdruck, der Mensch als Ressource. Aber das heißt, es wird was angestoßen und es wird jetzt ein Besitzer, der ganz oben sitzt sozusagen, wird jetzt schon irgendwie bestraft. Wie gesagt, ich denke auch, dass man hätte meiner Meinung nach mehr machen können, und dass es halt, ja, so wie vielleicht auch nur so dieser Klopfer auf die Hand ist. Vielleicht findet aber tatsächlich ein Umdenken statt. Und wenn du halt, es ist halt der Anfang im Endeffekt. Sterling war ein Extremfall irgendwie auch, weil es halt über Jahre schon irgendwie bekannt war, und dann halt auch dieser plakative Fall Magic, ja, auf Tape, genau, dieser plakative Fall Magic Johnson dann auch noch, und dann war halt so der Druck da, und es gab dann schnell einen Käufer mit Steve Ballmer und so. Trotzdem, ja, Wer weiß, ob es in einem Jahr genauso ist. Also ich würde auch nicht ausschließen, dass es so ist. Es kann aber auch sein, dass halt eine Entwicklung stattfindet, dass wir halt blöderweise jetzt erst am Anfang dieser Entwicklung stehen, dass diese Strafe ein erster Schritt ist und dass es alles schwer zu erklären ist und dass ich finde auch Silver, ja, keine Ahnung, im Endeffekt, wenn es diese Relativierung nicht gegeben hätte, wäre es ja nur in Anführungszeichen ehrlich gewesen von Silver. Es wäre trotzdem scheiße gewesen, natürlich, dass es so ist, ne? Ja. Aber es wäre ehrlich gewesen und es wäre, damit wäre halt eigentlich der Zusatz für mich dann, wenn er sagt, es ist so, es sollte nicht so sein und wir arbeiten darauf hin, dass es nicht so sein wird, dass es in Zukunft nicht mehr so sein wird, dann kannst du damit natürlich besser arbeiten, dass man jetzt sagt, ja, ist ja nicht so gemeint und bla, 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 wenn halt alle sehen, ne, ist so. Ja, schwierige Geschichte, ich hoffe trotzdem, dass es halt irgendwie, ja, weil es ist halt so ein, ja, so ein Bully-Verhalten, ne? Das ist halt auch gerne halt auch mal so von, also weißt du, so in Anführungszeichen, und ich möchte da nicht alle über den Kamm scheren, also es gibt so eine gewisse Art der alten Schule ist, weißt du, wie ich meine? Hm. Leute anpöbeln, so ein bisschen kitzeln wollen, durch irgendwie, ne, durch Herausforderungen. Ich von oben, ich kann sowieso mit euch reden, wie ich Lust habe. Dass zumindest jetzt mal grundsätzlich mal gesagt wird, nee, das geht so nicht. Und dann, so, aber. Ob die Strafe dann das gewünschte Ergebnis nach sich zieht, muss man natürlich sehen.
Ja, ja, also man kann es letztendlich halt hoffen für die Leute, die halt irgendwie für die Franchise arbeiten und da im Hintergrund sind, dass sich dadurch was ändert.
Ja.
Viel mehr gibt es wahrscheinlich auch nicht dazu zu sagen. Es ist halt,
ja,
es ist eine komplizierte Situation. Das ist jetzt die Lösung. Man muss damit nicht super zufrieden sein, aber so ist es jetzt erstmal.
Ja, grundsätzlich hat ein Scheißverhalten, das grundsätzlich auch nicht zu tolerieren ist und Konsequenzen, ja, nach sich ziehen muss jetzt. Ja. EM?
EM.
EM. Deutlich erfreulicher.
Ja.
Du warst in der Halle am Dienstag. Also Spiel grundsätzlich auch vom Fernseher unfassbar, aber wie war's so live dabei? Stimmung?
Schon
vom Feld, von den Rängen?
Schon sehr speziell. Also also gerade auch nachdem das Achtelfinale ja so ein bisschen enttäuschend war von der Stimmung in Berlin, war in dem Spiel war halt wirklich wieder richtig Alarm. Da hatte man, so es war das einzige Spiel, seitdem wir in Berlin sind, wo man das Gefühl hatte, dass die Mercedes-Benz Arena fast ein bisschen zu klein ist. Also von den griechischen Journalisten haben sich auch welche darüber beschwert. Too small venue for this kind of event. Und es war nachvollziehbar, weil also es wirkte halt wirklich voll ausgelastet und als würde da auch noch mehr gehen fast. Und das war halt geil, weil also die griechischen Fans waren ja auch durchaus zahlreich vertreten und am Anfang auch ziemlich laut. Und dann hatte Deutschland halt diesen völlig gestörten Start ins Spiel, wo einfach jeder Dreier reinfällt. Ich glaube, 8 von 10 waren das ja zwischenzeitlich. Und
das, der erste man hat sich halt irgendwie auch sehr schön.
Ja, genau. Ja. Und sie haben sich halt irgendwie sofort in so einen Rausch gespielt. Und dann war halt irgendwie das ganze Publikum sofort voll da. Und dann, ja, das Spiel hatte dann halt auch irgendwie einfach alles. So mit und zur Pause ging eigentlich niemand davon aus, dass Deutschland das gewinnt. Und dann gab es halt dieses dritte Viertel, was einfach nur unfassbar dominant und stark war. Und also defensiv wie offensiv. Und dann irgendwie konnte man es bis zum Ende irgendwie kaum fassen, aber so war das dann. Dann ist irgendwann Jan ist ja runtergegangen und dann, also da ab zu dem Zeitpunkt war man sich dann durchaus auch sicher, dass das irgendwie klappen würde. Aber es war trotzdem irgendwie so ein kollektives Wow irgendwie. Und auch, also ich habe mit vielen auch von den anderen Journalisten gesprochen und viele von uns hatten so das Gefühl, so das Spiel hätte man jetzt gerne auch einfach nur als Fan gesehen. So ohne dass man irgendwie dabei über was groß nachdenken oder groß arbeiten muss, also es einfach nur auf sich wirken lassen. Das bei solchen Spielen fällt einem das dann manchmal noch mal ein bisschen schwerer, da irgendwie so eine gewisse Distanz noch zuzuwahren und halt sagen wir mal nüchtern zu bleiben. Also von den Gedanken her und das irgendwie noch einzuordnen. Das ist bei manchen Spielen fällt einem das schwerer als bei anderen. Bei diesem Spiel fiel es einem schwer.
Ja, ich meine, es gab ja mehrere Dimensionen quasi für das Ding. Also wie du schon gesagt hast, dass das Spiel halt so, also die Art und Weise, wie es verlaufen ist, dann halt, dass du einfach den ganz großen Favoriten schlägst, dass du Giannis dann irgendwann so ein bisschen ja, fast aus dem Spiel nimmst oder ihm halt so irgendwie seine große Stärke nimmst. Und es war, also ja, ich kann es mir gut vorstellen, vor allem wenn du halt in der Halle sitzt und die Halle durchdreht. Also da, und ja, war zu Hause auf jeden Fall, hat es ziemlich viel Spaß gemacht. Also auch allein dieser Halfcourt-Dreier dann oder Buzzerbeater von Sukas dann am Ende. In der ersten Halbzeit. Also es war irgendwie so das i-Tüpfchen auf diese erste Halbzeit, die ja von beiden Seiten einfach wild war. Also Giannis hat ja irgendwie komplett dominiert, Deutschland hat alles getroffen.
Tyler Dorsey. Das waren irgendwie 118 Punkte oder so bis zur Pause. Das sagst du im FIBA-Basketball ja einfach nie.
Ja, also es ging einfach wirklich, wirklich alles und trotzdem, und dann dieses dritte Viertel. Und du hast ja gesagt, musstest ja natürlich per Job Gedanken machen. Was genau ist in diesem dritten Viertel? Es war ein 20-1-Lauf oder 18-1-Lauf, was war's?
20-1, glaube ich.
20-1-Lauf. Was genau ist in diesem dritten Viertel anders gelaufen, gerade auch in Bezug auf Giannis? Weil so diese Mauer haben sie ja eigentlich schon versucht, auch in der ersten Halbzeit, vielleicht nicht ganz so intensiv, aber in der ersten Halbzeit aufzustellen. Aber irgendwie hat er sich da immer noch so durchgewunden oder hat vielleicht auch einen besseren Touch gehabt beim Turnaround-Jump oder beim Jumper generell. Aber hat Deutschland wirklich was anders gemacht oder ist Giannis nicht mehr so gut damit zurechtgekommen? Haben seine Teamkollegen irgendwie nicht die Räume nicht so nutzen können?
Also ich glaube, Letzteres ist auf jeden Fall ein Faktor. Ich meine, Giannis hatte ja in der ersten Halbzeit auch nicht nur was sein Scoring, sondern auch was sein Playmaking angeht, wirklich sehr, sehr viele sehr gute Szenen. Und das hatte aber auch irgendwie damit zu tun, dass das immer wieder Leute geschafft hatten, so im Rücken der Defense irgendwie halt Offball zum Korb zu gehen, wenn sich halt vier Leute auf Giannis konzentriert haben, was halt passiert, wenn man die Griechen verteidigt. Und also, dass das irgendwie ganz gut genutzt wurde. Und das ist weniger geworden, hatte ich das Gefühl. Was Deutschland auf jeden Fall besser gemacht hat, war, dass sie halt die Rebounds kontrolliert haben. Also in der ersten Halbzeit gab es ja viele Szenen, wo auch irgendwie es zwar einen Fehlwurf gab und man eigentlich gut verteidigt hat, aber dann hat halt irgendein Guard der Griechen von irgendwo noch einen Offensiv-Rebound wieder eingesammelt und dann ging es wieder von vorne los. Und also das waren in der ersten Halbzeit, glaube ich, 9 Stück, aus denen sie auch wirklich einige Second-Chance-Points gemacht haben. Und das war halt gar kein Faktor mehr. Also in der gesamten zweiten Halbzeit haben sie nur noch 2 Offensiv-Rebounds geholt. Und da war halt wirklich so dieser komplette Fokus auf, wir bringen die defensive Possession wirklich zu Ende, war halt zu sehen. Mhm. Also dass es halt nicht nur darum ging, irgendwie so den ersten Wurf oder den Abschluss zu unterbinden, sondern dass halt auch ausgeboxt wurde, dass halt sofort da war. Und sonst, es war halt irgendwie so ein bisschen Zwiespalt, weil wenn die Griechen kleiner gespielt haben und halt ein bisschen mehr Spacing drauf hatten, dann konnte Deutschland halt das Duell halt bei den Rebounds klar für sich entscheiden. Wenn die Griechen größer geworden sind, dann fehlte es an Spacing. Und dann, was glaube ich auch echt noch ziemlich wichtig war, ich komme jetzt die Timeline nicht mehr zu 100% hin, aber ich glaube, Kalates hat noch Ende des zweiten Viertels sein drittes Foul bekommen. Mhm. Der nach Giannis, der mit Abstand beste Grieche war in dem Spiel, auf den Namen kommt. Larenzakis hat auch sein drittes Foul bekommen, ist Lukas dann auch. Und ich hatte das Gefühl, dass das sehr dazu geführt hat, dass die Griechen irgendwie offensiv so ihre Linie und ihre Struktur verloren haben. Also weil es dann doch mehr gab, okay, Giannis bringt den Ball nach vorne und muss dann alles machen. Und Kalates vor allem ist halt jemand, der ihn auch mal als abrollenden Spieler einsetzen kann und halt schon mal irgendwie in Bewegung, sodass halt so der erste Vorteil schon mal kreiert ist. Und phasenweise war Giannis irgendwie dafür alleine verantwortlich und es gab nicht mehr so viel Bewegung um ihn rum, es fehlte teilweise an Spacing und irgendwie kam das so zusammen. Also, und abgesehen davon hat Deutschland das einfach, ich weiß nicht, ob sie irgendwas wirklich gravierend umgestellt haben, aber sie haben einfach mit einem perfekten Fokus verteidigt. Ich glaube, das war der größte Faktor, den ich jetzt ausgemacht habe.
Ja, und ich hatte auch so den Eindruck, was halt echt gut geklappt hat, irgendwie war auch, dass sie also quasi die Zone dicht bekommen haben, so gut man sie halt gegen Giannis dicht bekommen kann und gleichzeitig jetzt nicht den Schützen nicht zu viel Platz gelassen haben. Also ich meine, wir haben ja eh schon, oder du hast ja auch schon gesagt, vor dem Spiel, die Griechen haben jetzt auch nicht die Riesenschützen außenrum, aber dass sie das vielleicht noch ein bisschen besser hinbekommen haben dann in der zweiten Halbzeit. Und gerade am Anfang war der Tyler Dorsey hin und wieder hat den guten Dreier gerade so aus der Ecke. Gut, Kalathis haben sie ja stehen lassen. Aber
das stand ja auch auf dem Taktikboard für das Spiel. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Das hatte Trey Vogt ja auf Twitter gepostet, zumindest da habe ich es gesehen. Also das mit den Ansagen von direkt vorm Spiel, die Gordon Herbert aufgemalt hat. Da war Go Under bei Kalates, Go Over bei, ich glaube, bei Slukas oder so, Build a Wall und Rebounds. So, das waren so die Key Facts, die drauf standen. Ja. Simpel, aber korrekt.
Hat bestens funktioniert, auch weil halt die Spieler individuell halt eigentlich wirklich, also es hat ja fast jeder, der irgendwie drauf war, hat ja so mal länger, mal vielleicht nur ganz kurz an sein Maximum gekratzt, irgendwie fand ich. Also ja. Andreas Obst, der bei mir jetzt Andreas Clay Obst ist ab sofort, am Anfang, also erste Halbzeit.
Sozusagen.
Ja, genau. kleiner Shootout mit Giannis quasi, was das Scoring anging. Aber ich finde schon immer geil, die Art und Weise, wie er cuttet und wie schnell er seinen Wurf los wird. Und auch so diese Awareness, wo er gerade ist. Also, dass er vielleicht gerade so noch halt einen Millimeter vor der Linie ist, dass er nicht draufsteht. Das ist auf jeden Fall, also das war so ein, deswegen habe ich auch so dieses Ding halt, wie halt er cuttet und braucht halt nicht viel Platz, um den Wurf loszuwerden und auch nicht groß, groß Bewegung. So, deswegen hatte ich so diese Assoziationen. Theis fand ich extrem gut.
Ja. Also mit großem Abstand sein bestes Spiel bei dem Turnier.
Also echt defensiv halt wirklich Giannis bearbeitet, wie es ging. Und halt dann auch offensiv mal so einen Turnaround-Jumper und so getroffen. Wo du halt, also dann, und das ist dann wahrscheinlich dann echt so ein Moment, in dem man sich dann auch als Zuschauer denkt, so, okay, krass, irgendwie heute ist irgendwie so ein Tag oder so ein Abend, da läuft's. Also da läuft's nicht irgendwie bei 1-2 und man kann irgendwie mithalten, sondern nee, da läuft's halt einfach richtig. Nicht, weil das jetzt eine riesen Überraschung ist, dass Theisen einen Turnaround-Jumper trifft, aber das ist halt einfach, dass das alles so zusammenkam, war schon echt krass. Und dann halt Kollege Dennis Schröder.
Sau gut.
Dürfte sicherlich irgendwo unterkommen jetzt, oder?
Ja, ja. Davon gehen wir mal aus. Also ist ja auch das, was jetzt gerade so berichtet wird, dass das jetzt wieder mehr Buzz, was ihn betrifft, in NBA-Kreisen unterwegs ist und dass die Lakers ihn auf dem Schirm haben, wurde ja schon mal berichtet und dass die Mavs ihn auch in Köln teilweise beobachtet haben und sicherlich jetzt auch sich wahrscheinlich ESPN Plus gekauft haben, damit sie die restliche Eurobasket auch noch gucken können.
Alles das ist ja auch
bekannt. Genau. Das ist, oder Dirk gibt das die ganze Zeit am Telefon durch, was Dennis so macht. Also ich nehme schon an, dass das hilft und dass das dann auch relativ bald eine Einigung geben wird, weil es ist schon gut, was er da macht. Es ist, glaube ich, auch für seinen Ruf grundsätzlich sehr gut, weil man halt einfach mal wirklich sehen kann, wie gut er sein kann, auch gerade so als Anführer, der aber jetzt auch nicht irgendwie permanent alles alleine machen muss oder so, sondern der halt andere mit einbezieht, andere führt und anderen Freiheiten gibt und so und halt einfach, ja, Teil von einem echt guten Team ist und auch, glaube ich, also somit der entscheidende Teil von diesem sehr guten Team, glaube ich, ist, also einfach durch das, was er vorlebt, was er fordert, was er auch für ein Selbstbewusstsein und was für eine Ruhe er ausstrahlt, ich glaube, das hat man in der Form so halt von Schröder, glaube ich, auch noch nicht unbedingt gesehen. Also ich fand ihn ja 2017 bei der EM auch schon sehr stark, aber das war halt immer noch ein anderes Teamkonstrukt und und jetzt ist so bei der letzten WM war es halt alles irgendwie nicht so geil. Das lag sicherlich auch nicht nur an ihm, aber es ist halt irgendwie so das Bild, was bei vielen Leuten, glaube ich, hängen geblieben ist. Und in der NBA ist es ja auch über die letzten Jahre nicht unbedingt immer richtig geil gelaufen. Aber gerade bei diesem Turnier zeigt er halt einfach, im richtigen Konstrukt ist er halt schon einfach, kann echt ein sauguter Spieler sein.
Was ich halt krass finde, wie er das Spiel halt so diktiert, also das Tempo diktiert und halt irgendwie nicht überdreht und halt irgendwie und nicht nur diktiert, sondern auch kontrolliert. Also und wie meistens wie souverän, also auch wenn er dann zum Beispiel ein Matchup hat, dass ihm passt, wie teilweise wenn er gegen Papagiannis dann geswitcht wurde, dann zieht er ihn doch mal mit 2-3 Schritten raus Richtung Dreierlinie und zieht dann zum Brett, wenn auch die Schützen positioniert und dass er richtig viel Platz hat, dann unterm Ring und dann halt immer den Layup, dann irgendwie den freien Layup oder den relativ freien Layup zu haben. Und das fand ich irgendwie, also wie kontrolliert er halt einfach spielt und damit halt auch dem Team halt irgendwie so diese Sicherheit gibt und halt so das Team dann auch mitzieht und halt eben diese, also eigentlich schon auch so eine Art Floor General sozusagen macht und halt dieser Leader ist, was ja auch viele schon gesagt haben und also dass er auch nicht, eben wie du auch sagst, er muss nicht alles machen, also wie zum Beispiel bei der WM war, also er nimmt sich seine Spots und übernimmt dann auch teilweise, gibt dann aber auch gerne mal Richtung Wagner ab oder Richtung Obst oder Richtung Johannes Thiemann, der unterm Ring ja auch einige oder am, am Brett auch echt die Griechen immer wieder vor Probleme gestellt haben, fand ich. Also es ist irgendwie so, ja, und damit geht er halt, ich meine, haben ja viele gesagt, was für ein guter Leader Schröder ist jetzt während dieses Turniers. Und ich finde, in dem Spiel ist es halt nochmal richtig offensichtlich geworden. Und dann war es halt individuell auch einfach noch richtig gut. Auch weil dieser viel besungene Wurf ja dann gefallen ist.
Genau, das ist halt irgendwie so ein bisschen das Lustige, dass er bei dem Turnier bisher nicht mal 40% aus dem Feld trifft und trotzdem jeder, glaube ich, sofort unterschreiben würde, dass das der beste Schröder ist, den wir in der Nationalmannschaft bisher gesehen haben, weil es halt einfach zu einem großen Teil auch damit zu tun hat, wie man in so einem Team auftritt. Es geht ja immer nicht nur um den eigenen Wurf oder und nur um das, was man individuell leistet, sondern halt das, was man in einem Teamkonstrukt macht. Und ich finde, das sieht man halt momentan wirklich wunderbar und da profitieren die alle von.
Ja, mein Wagner auch wieder sensationell unterwegs. Dieser Stepback da über Giannis, der Stepback-Dreier.
Ja, das war auch so ein richtig heftiger Moment auf jeden Fall. Also weil man da gerade das Gefühl hatte, es könnte jetzt auch doch nochmal ein bisschen brenzlig werden, könnte doch nochmal ein bisschen kippen und dann rotzt er halt so ein Ding rein, was halt schon echt ein ziemlicher Dagger war, wie die jungen Leute sagen. Und ja, also wenn man bedenkt, dass man eigentlich bis kurz davor wirklich nicht wusste, ob Wagner spielen würde, also was ich so über die Stunden davor gehört hatte, war schon einigermaßen optimistisch, aber es war halt nicht irgendwie safe und dann also hat sich ja von Anfang an super bewegt, hat ja auch, glaube ich, im ersten Viertel direkt einen Dank gehabt und so und hat sich halt wirklich überragend bewegt und halt wieder ein saugutes Spiel gemacht. Also, das ist aber das Geile bei diesem Spiel. Die haben alle gut gespielt. Also, ja, da war halt wirklich kein Ausfall oder irgendwas dabei, sondern alle sind reingekommen und haben irgendwie das gemacht, was sie machen sollten. Also auch Vogtmann hat in den richtigen Momenten auch mal gescored, hat defensiv sich mega aufgeopfert und so. Und das war schon alles einfach richtig, richtig gut.
Es war komplett rund. Was ich mich gefragt habe, also gerade auch jetzt in Bezug auf diesen Dreier von Wagner, weil du ja vorher auch gesagt hast, dass die Griechen es gegen Tschechien dann so gemacht haben, halt Giannis schlechtesten Schützen und der Mesut als Roma, ich fahre jetzt gegen Deutschland, gerade so in der Phase auch, dass er halt sehr, sehr viel einfach On-Ball war, also das auch halt, klar, wurde dann halt, hat er den Switch erzwungen, weil Tudis ja auch mal gesagt hat, Switch, 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 weil so die Herangehensweise da. Aber dass die Griechen nicht versucht haben, Giannis mehr eben in diese Roma-Position zu bringen, ist natürlich dann ist natürlich Frage, wie erklärt man sich das oder wie erklärst du dir das? Und dann liegt es daran, dass Deutschland einfach dann zu viele gute Schützen auf dem Feld hatte, dadurch, dass bei Schröder auch war oder dass Deutschland halt dann aus dem Backcourt grundsätzlich auch zu gefährlich war und dass sie gedacht haben, okay, vielleicht, wenn wir die erste Welle mit Giannis stoppen können, vielleicht ist dann so, keine Ahnung, hast du da einen Ansatz für dich oder?
Es ist eine gute Frage, also habe ich auch schon ein bisschen überlegt gehabt, also gerade bei dieser eine Szene, und das war tatsächlich am Ende bei mehreren Possessions so, hatte ich tatsächlich das Gefühl, dass Wagner tatsächlich dieses Matchup auch haben wollte. Also, dass er Giannis jetzt nicht rausgepickt hat, vielleicht, aber halt schon irgendwie sich dieses Matchup gesucht hat. Und also, was bei mir zumindest ein Denkansatz dazu wäre, ist halt, dass Giannis zwar auch ein guter On-Ball-Defender ist, aber am gefährlichsten ist er defensiv, wenn er halt roamen kann. Und ich glaube, das hat Deutschland schon aktiv versucht zu verhindern mit halt viel, viel Spacing-Lineups und dadurch halt das weniger möglich für ihn gemacht, dass er so am Korb aushelfen konnte. Also auch bei mehreren Drives von Schröder zum Beispiel war ja dann einfach, also wie gesagt, dass wenn er irgendwie Papa Giannis dann hatte oder so, da kam halt nicht mehr rechtzeitig jemand noch wieder zum Korb, weil er eher draußen am Flügel aushelfen musste. Also ich glaube, dass sie das teilweise tatsächlich auch ziemlich gut gemacht haben, ihn so defensiv zu positionieren, inwieweit das schematisch vielleicht auch durch die Entscheidung von Griechenland bedingt war, kann ich dir nicht sagen. Aber das war so ein bisschen mein Eindruck, dass das vielleicht auch halt so ein bisschen der Versuch war, ihn nicht bei seiner defensiv größten Stärke irgendwie sich austoben zu lassen. Und ich meine, das hatte man ja wirklich gegen Tschechien gesehen. Da hat er halt gerade im letzten Viertel so in Ringnähe wirklich sehr, sehr viel verhindert und inhaliert und so. Und das war in diesem Spiel gegen Deutschland wirklich nicht der Fall. Also wie auch immer sie es genau machen wollten, sie haben es auf jeden Fall hinbekommen, dass sein Impact sehr limitiert war.
Den Gedanken hatte ich eben auch. Also das hat so das Ding, okay, wir wissen ja, dass Griechenland switcht. Das heißt, wir involvieren ihn halt einfach schnell dann in ein einfaches Pick and Roll oder beziehungsweise stellen halt Giannis Gegenspieler, stellt halt einen Screen sozusagen. Und ich glaube halt, dann natürlich dadurch, dass der Wurf eben so gut gefallen ist, bei, also kollektiv, war es halt auch möglich, weil halt potenziell jeder irgendwie gefährlich war, der auf dem Feld stand bei Deutschland und man vielleicht Giannis dann auch nicht so gut verstecken konnte. Also das könnte irgendwie schon sein. Und ich meine, wir haben ja, das Thema hatten wir ja auch schon mal, Giannis kann natürlich jeden verteidigen, aber er ist halt trotzdem einfach sehr, sehr lang und hat es natürlich dann gegen kleine, schnelle Spieler halt trotzdem schwerer. Also dadurch einfach, dass er einen höheren Schwerpunkt hat, auch wenn er es besser macht als wahrscheinlich jeder andere in seiner Länge. Aber es ist halt, oder halt auch nicht seiner Länge, aber es ist halt trotzdem noch, dann da kannst du ihm vielleicht ein bisschen mehr wehtun, als wenn er eben dieser Roamer sein darf, wie du sagst. Noch irgendwelche Gedanken zum Spiel oder jetzt schon der Blick Richtung Spanien oder?
Wahrscheinlich können wir Richtung Halbfinale blicken. Vielleicht fällt mir auch nochmal wieder irgendwas ein, aber vielleicht auch nicht. Das Hirn ist mittlerweile sehr unzuverlässig.
Ja, und es ist ja, die Übergänge sind ja auch fließend bei einem Tag Pause, immer nur zwischen den Spielen. Spanien hatten wir jetzt bei unserer Preview, du ja auch, weil jetzt, also Spanien wusste man ja einfach nicht, weil halt dieser Umbruch da ist. Also keine Gasols mehr, diese ja lange berühmte goldene Generation, sondern noch ein paar übrig. Rudy Fernandes jetzt aber auch entscheidend mit beteiligt gewesen mal wieder. Wie schätzt du denn jetzt so nach dem Turnierverlauf, also auch was du jetzt von Spanien gesehen hast, wie schätzt du denn die Chance, also Grund so zum Einstieg, wie schätzt du es denn ein jetzt? Also, wie gesagt, die Cruz-Brüder sind natürlich stark unterwegs.
Hast du nicht gesehen in dem Film, dass Willy und Bo sich überhaupt nicht kannten und nicht verwandt waren miteinander? Also kann man sie ja nicht als Cruz-Brüder bezeichnen.
Ich meine, pass mal auf, der Film heißt ja Hustle. Vielleicht war das der ganz große Hustle, dass sie sich eigentlich, also weißt du, sie kannten sich, also sie sind ja Brüder und sie haben nur so getan und haben Adam Sandler davon überzeugt und so ging es überhaupt erst hin. Und das war der Hustle des Films.
Ja, der Hustle war auch uns vorzugaukeln, dass Hernan Gomez ein Shooting Guard ist. Ja. Da ist Scariolo leider noch nicht drauf gekommen, aber vielleicht ist das die Trumpfkarte im Halbfinale. Ja,
eben.
Ja. Grundsätzlich glaube ich, dass das ein relativ offenes Duell ist. Also gemessen an dem, was bisher gezeigt wurde von beiden Mannschaften, ist Deutschland besser. Kann man sich aber nichts verkaufen, weil ne, K.O.-Modus. Und ich, also bei den Spaniern, das ist auch ein bisschen, ja, wobei es ist anders als bei den Franzosen. Aber die sind halt echt abgewichst, muss man sagen. Also sehr clever, mit einem sehr guten Gespür für die richtigen Situationen. Sie wissen am Ende von Spielen irgendwie, was so ihre Go-To-Moves sind, also dass halt irgendwie vieles sich auf dieses Pick-and-Roll zwischen Lorenzo Brown und Willy Hernán Gómez fokussiert, dass das irgendwie so Ausgangspunkt für vieles ist. Sie haben dann Schützen, sie haben irgendwie eine gute Rollenverteilung, sie sind defensiv auch, die können halt vieles Verschiedenes ausprobieren und können dadurch, glaube ich, Teams gut durcheinander bringen und das ist halt etwas, was dir so auf dem, gerade so im Turniermodus, glaube ich, sehr weiterhilft, wenn du halt diese Variabilität hast. Und das ist halt, glaube ich, ihre größte Stärke, weil die kommen ja nicht mehr wirklich über individuelle Qualität. Also du hast es ja gesagt, mit den Gasol, Hermanos und so, die sind ja nicht mehr da. Und auch von den jetzigen guten Spielern sind ja viele nicht da. Also Rubio ist nicht da. Juri hat sich kurzzeitig verletzt abgemeldet. Abrines hat sich schon ganz lange vorher abgemeldet. Also da sind ja wirklich viele von den guten spanischen Spielern, die es auch jetzt noch gibt, sind nicht dabei. Und es sind Leute dabei, die man zum Teil, glaube ich, gar nicht groß auf dem Schirm hat, die aber halt alle irgendwie ihre Rolle kennen und damit ist es halt irgendwie, glaube ich, dann trotzdem ein gefährliches Team. Also, hat man ja jetzt auch gesehen. Also sie hatten gegen Litauen Phasen, wo man dachte, Litauen ist auf jeden Fall besser. Ich hätte auch vor dem Spiel auf Litauen eher getippt. Hat aber am Ende keine Rolle gespielt. Und gegen Finnland waren sie ja auch phasenweise richtig weit hinten und Finnland hat in der ersten Halbzeit ekelhaft guten Basketball gespielt. Das war wunderbar. Und Spanien hat sie aber, also die haben dann halt mehr Zone gespielt, haben sie aus dem Rhythmus gebracht und dann kamen sie halt irgendwie zurück. Und ich glaube, Deutschland hat mehr Mittel, also offensiv und defensiv, dann wieder eine Reaktion zu finden, als es Litauen oder Finnland hatten. Ich glaube auch, dass Deutschland besser dafür personell aufgestellt ist, um jetzt zum Beispiel dieses Pick and Roll zu verteidigen, was ich angesprochen habe von Brown und Hernán Gómez. Also da sehe ich schon Vorteile und wie gesagt, qualitativ glaube ich eh, dass Deutschland eigentlich das bessere Team hat, aber muss, wie gesagt, nicht so viel bedeuten. Ich bin auch mal gespannt, wie man jetzt so mit dieser in Anführungszeichen Favoritenrolle so ein bisschen umgeht, weil das ja eigentlich auch was ist. Also gegen Montenegro hatten sie es, da hätten sie es am Ende fast vergeigt. Gegen Griechenland waren sie einigermaßen klare Außenseiter, haben sich in den Rausch gespielt. Jetzt ist halt wieder eine andere Erwartungshaltung. Man weiß, okay, einen Sieg noch, dann gibt es auf jeden Fall eine Medaille. Das ist halt schon mal irgendwie eine ziemlich große Nummer. Und Spanien ist halt, ja, die sind halt auch ohne ihre goldene Generation, abgesehen von Rudi, ist das 8. EM-Halbfinale in Folge, wo die dabei ist. Das ist halt schon einigermaßen crazy. Und ich glaube, Rudi Fernandes hat mehr große Spiele gewonnen als alle, die bei Deutschland rumlaufen, zusammen. Das ist halt schon so.
Und wahrscheinlich mehr gewonnen als alle gespielt zusammen.
das kann auch sein. Ich meine, der Kollege, also man sieht ihm ja auch wirklich an, dass er nicht mehr der Jüngste ist. Ne? Aber was er dann teilweise halt noch macht, und also gegen Finnland hat er ja am Ende irgendwie den Stil gehabt, dann trifft er noch 2 Dreier und entscheidet das Spiel. Und irgendwie ist niemand überrascht, obwohl er jetzt ja nicht mehr individuell so ein krasser Spieler ist. Aber man hat es halt irgendwie alles schon mal gesehen. Und deswegen ist, glaube ich, total offen, wer das Spiel morgen gewinnt.
Er lebt halt auch für solche Situationen.
Ja.
Der Rudi.
Ja, ich denke mir auch manchmal so, schade, dass La Bomba nicht mehr dabei ist.
Ja.
Ich den auch mal einwechseln für ein paar Step-Back-Dreier.
Genau. Ja, so einfach so gegen Ende dann nochmal. Also wenn es halt eng wird. Dann
ja, genau. Sonst muss man
39 Minuten.
Ja. Genau, spanische Robert Ori.
Genau, und dann Juan Carlos, vamos. Und dann läuft die Geschichte. Ja, ich mit der Favoritensache bin ich halt auch gespannt. Das ist jetzt halt was anderes. Jetzt hast du halt theoretisch was zu verlieren. Ich glaube, vielleicht ist es aber auch viel Spekulation von außen.
Auf jeden Fall.
Weil man da halt immer, ja, es ist halt irgendwie so ein ziemlich simpler Talking Point, ne? Da musst du nicht so in die Tiefe gehen, um darüber so, ja, vielleicht. Yeah. Da muss man aufpassen, ne? Weil jetzt, ne,
kannst du jetzt nicht alle Tricks verraten.
Ja.
Okay, dann noch ein konkreteres Ding. Fällt mir dazu noch ein.
Also ich hätte übrigens, das war keine Kritik an dir, ne, weil ich hätte es nämlich genauso gesagt. Also ich war auch so, ich habe jetzt, und ich habe selber damit angefangen und dann gedacht, ja, okay, na, muy speculação, ne?
Aber, willst halt einfach nur haten, das ist schon okay.
Ja, so wie ich halt, ja, generell, dafür bin ich ja da.
Ja,
das stimmt. Nicht, dass du noch abhebst da in Berlin.
Deswegen, ja.
Keep you grounded und so.
Max Mahater.
Ja, it's my name.
Ja, genau, was ich noch anmerken wollte, wo ich tatsächlich drauf gespannt bin, einfach weil, also das ist so eigentlich mit die einzigen Sachen, wo ich in dem Turnier das Gefühl hatte, wo Deutschland offensiv halt wirklich mal Probleme mit hatte, war einerseits in dem Slowenien-Spiel, wo die das halt geschafft haben, sie eigentlich komplett aus der Zone fernzuhalten, und dann Montenegro die zweite Halbzeit, wo halt eine Zonenverteidigung ihnen eigentlich so den kompletten Rhythmus genommen hat. Und ich glaube, das sind halt also sowohl dieses Hard Hedge, was Slowenien gespielt hat, als auch diese Zonenverteidigung, die Montenegro gespielt hat, das sind halt so Sachen, die traue ich den Spaniern auch zu, dass sie das halt bringen und vielleicht auch nicht unbedingt dann über ein ganzes Viertel oder so, aber dass sie halt da ziemlich viel variieren. Und da bin ich halt mal gespannt drauf, inwieweit Deutschland in der Lage ist, dann halt trotzdem irgendwie bei seinen Entscheidungen und bei seiner Linie zu bleiben und sich halt davon nicht durcheinander bringen zu lassen, weil das halt, glaube ich, was ist, was Spanien auf jeden Fall im Repertoire hat.
Da könnte natürlich zum Tragen kommen, was ich ja nach dem Montenegro-Spiel schön spekuliert habe, dass es vielleicht auch ganz angenehm ist, in so einem Spiel dann drauf zu treffen, weißt du, wo du halt dann, wo du einen komfortablen Vorsprung hast und dann merkst du so, okay, fuck, Zone, und dann kannst du sagen, okay, schau mal, dann hat Gordon Herbert hat dann Anschauungsmaterial, sagt er, hier hatten wir Probleme, beim nächsten Mal, na, jetzt gegen Spanien zum Beispiel, lösen wir das so. Vielleicht, der Plan lag bestimmt gegen Griechenland auch schon in der Kiste, da haben sie nur nicht gebraucht. Und jetzt, wenn die Spanier es jetzt auspacken, dann sagen sie, okay, do what you want. Wir haben den Konter parat. Weil nämlich, wenn man natürlich spekulieren will, wie das mit dieser Favoritenrolle ist, kann man natürlich auch spekulieren, hey, keine Ahnung, irgendwie Dynamik und so, das läuft jetzt bei uns einfach. Und wenn der Spanier kommt, kommt der Spanier halt, aber wir kommen weiter, kann ja auch sein.
Also, schon sehr spekulativ. Das ist auch so ein klassischer Talking Point, ne?
Ja, aber so machen wir das halt als Außenstehende, die natürlich nicht in der Halle dabei sind, müssen wir das ja machen, dass wir uns auch irgendwie ein bisschen einbringen können, weißt du, wie ich meine?
Ja, klar, verstehe schon.
Wär's ja, ne? Aber, nee, aber ich bin, was da die Antwort angeht, so sollte die Zone kommen und so, bin ich sehr gespannt. Das ist natürlich, es hilft natürlich auch, dass Dennis Schröder, ich meine, der Dennis Schröder jetzt ist natürlich auch ein anderer in der Vorrunde. So vom, wie gesagt, ich meine, die Verletzung war ja so ein bisschen Thema, ob der Wurf jetzt permanent so gut fällt wie gegen Griechenland, ist was anderes, aber so, also allein schon, wenn mehr Vertrauen in den Wurf und auch in seinen Knöchel da ist, und das dürfte ja im Verlauf des Turnieres gewachsen sein, glaube ich, ist da schon nochmal, das ist mal auch allein das hilft, zum Beispiel gegen hartes Hedgen zum Beispiel, wenn er den Ball bringt und so. Und da, ja, bin ich, aber das wird auf jeden Fall interessant. Und dann geht es natürlich auch um den potenziellen Gegner, also entweder im Spiel um Platz 3 oder im Finale. Polen, selbstverständlich.
Wie wir alle gedacht haben.
Wie wir alle gedacht haben und eigentlich auch gewusst haben. Und Frankreich. Die Franzosen, hast du ja schon öfter mal gesagt, chez es nicht. Aber halt,
ich dachte, die werden am Ende aus Versehen dieses Turnier gewinnen.
Ja, ja. Und MVP Rudy Gobert, weil ich habe irgendwie seine On-Off-Nummern gesehen, die durchaus in die Richtung deuten, dass der Mann einigermaßen wichtig ist für Frankreich.
Ja, es ist irgendwie plus 90 in seinen Minuten und minus 50 oder irgendwie sowas komplett durchgepeitscht ist. Aber ja,
es sind also nur On-Off-Nummern natürlich.
Ne? Ja, zählen nicht. Aber in dem Fall, der Eindruck bestätigt das komplett. Also die Defense bricht komplett ein, wenn er nicht spielt. Das ist wirklich albern, wenn da Poirier vor allem rumläuft, aber auch wenn der Fall rumläuft. Das ist halt einfach echt was völlig anderes. Und auch offensiv, ich meine, das kann man so ein bisschen koppeln. Wenn er und Ertel zusammen auf dem Feld stehen, dann haben die Franzosen einen groben Plan, was sie machen wollen. Dann fängt halt alles irgendwie erstmal mit dem Pick and Roll von den beiden ein. Und Ertel ist auch der Einzige, der auch dann weiß, wie er Gobert in Szene setzt. Also dass er ihn halt nicht quasi im Short-Roll dann den Ball gibt und ihn irgendwie auf Höhe der Freiwurflinie eine Entscheidung treffen lässt, was halt absolut nicht seine Stärke ist, sondern halt eher ihn etwas tiefer in Position beziehen lässt, ihm einen Lob füttert oder noch einen Screen stellen lässt oder so. Er ist der Einzige, der das kann. Wenn Fournier das macht, dann ist es vogelwild. Aber in den Minuten, wo Ertel nicht spielt, spielen die so einen ekelhaften Offensivbasketball. Das ist halt einfach echt nur faszinierend, dass sie immer noch dabei sind. Und es ist halt auch krass, weil das jetzt zwei Spiele nacheinander waren, wo die gegnerische Mannschaft irgendwie mit 2 Punkten Führung so 12 bis 15 Sekunden vor Schluss dann Freiwürfe hatte und beide Freiwürfe vergrobt hat. Das ist...
Manchmal soll es sein.
Das kann eigentlich echt nicht wahr sein. Also ich muss sagen, bei diesem Italien-Spiel fand ich sehr schade. Meine Sympathien waren schon einigermaßen klar verteilt, einfach weil ich so diese Art, wie Frankreich spielt, super anstrengend finde und es echt nicht so wahnsinnig viel Spaß macht, sich das anzugucken.
Ja, und halt auch noch alter Utah-Hate spielt da sicherlich auch noch mit rein, oder? Weil, weißt du?
Sympathie, ich kann wirklich nicht mehr sprechen. Ja. Simone Fontecchio ist, abgesehen vom Wagner Franz und Johannes Thiemann, wahrscheinlich meine persönliche Revelation dieses Turniers. Also super geiler Spieler. Das ist deswegen auch sehr schade, dass er ausgerechnet diese beiden Freiwürfe vergrobt hat und deswegen jetzt für mich für immer ein Joker sein wird, aber. Aber also der hat ein überragendes Turnier gespielt und der war auch jetzt gegen Frankreich wieder verdammt gut unterwegs eigentlich bis zu dieser Szene und das finde ich echt ein bisschen schade und also wegen dem und wegen dem Finisher werde ich mir selbstverständlich die Jazz permanent reinziehen. Vielleicht wird das mein neues League Pass Team.
Okay, wenn ich den Tag erlebe, muss ich mal schauen, was ich dann mache. Das wäre
also wir machen nächste Saison auf jeden Fall einmal Bandwagon zu den Jazz, das kann
auf
ich
jeden Fall sagen. Ja, klar. Muss sein. Und sonst halt...
Aber auch relativ früh, nicht wenn sie den Finisher schon aus dem Verkehr gezogen haben.
Ja, genau. Weil bloß nicht zu viele Spiele gewinnen. Aber ja, aber ich meine, vielleicht hat Fontecchio auch nur das Memo nicht bekommen, dass Rudy Gobert nicht mehr in Utah ist und wollte sich halt erstmal bei seinem neuen Kollegen so ein bisschen beliebt machen mit den beiden.
Ja, das kann natürlich sein.
Weil so in der heutigen Zeit News Travel Slow und sowas. Deshalb weiß man nicht. Luca raus, habe ich
ja
schon.
Ne? Stimmt, da war auch noch was, ja.
Da war auch noch was. Jokic raus, Giannis raus. Du hast ja auch so den Tweet abgesetzt, von wegen sinngemäß einfach nicht cool, wenn man einen Superstar hat. Was?
Außer Mateusz Ponitka.
Dann ist natürlich, das ist natürlich was anderes. Aber das ist halt auch ein super Duperstar.
Ohne Scheiß, 26, 16 und 10 in einem Fieberspiel ist schon ist albern. Ordentlich,
ja. Ja, ja. Aber wieso haben es jetzt, also es ist ja schon, weil im Endeffekt reden wir ja von 3 der 5 besten Spieler der Welt, kann man das so sagen? 3 der 6 besten Spieler der Welt?
Ich würde es bei tatsächlich bei 3 von 5 sehen, aber darauf wollen sich viele nicht festlegen.
Aber dass sie es dass sie so früh, also dass keiner der drei es mit seinem Team ins Halbfinale schafft. Wir wissen, Basketball ist ein Teamsport. Gleichzeitig ist Basketball aber ein Teamsport, in dem das Individuum doch sehr, sehr großen Einfluss ausüben kann. Und natürlich ist jede Situation irgendwie unterschiedlich, also Jokic, Giannis, Luca. Aber wir sehen es ja immer wieder im Fieber-Basketball. Ist es dieses Single-Elimination-Ding? Ist es dann irgendwie, dass halt diese Teams, ja, dann manchmal, ja, dass man sich nicht so oft trifft? Deutschland zum Beispiel ist halt ein Team, das über die Jahre so gewachsen ist. Und gerade so Teams, zum Beispiel wie Griechenland, in dem du ein paar ältere Spieler hast, wie Skalathis oder sowas, die dann schon mal zurückgetreten sind zwischenzeitlich. Und das ist halt so, oder gibt es irgendwie sowas, gibt es für dich eine Erklärung, dass die sich teilweise auch, man kann jetzt auch nicht sagen, dass die sich nicht so entfalten konnten. Also, weil Giannis hat ja durchaus dominiert.
Die haben alle statistisch dominiert. Also Jokic auch, obwohl der wahrscheinlich am wenigsten machen durfte. Aber ja. Der hat auch absurd gute Zahlen aufgelegt über das Turnier. Also das ist nicht das Problem gewesen.
Woran kann es dann? Also ist es dann wirklich einfach, ja, ein Team läuft heiß, beim anderen irgendwie?
Ich glaube, dass, also man kann es nicht so... Man kann es nicht wirklich über einen Kamm scheren. Man kann natürlich ein paar Parallelen sehen. Also ich glaube, gerade Serbien und Slowenien sind sicherlich ihre Aufgaben wahrscheinlich nicht unbedingt mit der hundertprozentigen Seriosität angegangen, die nötig gewesen wäre. Also haben das vielleicht ein bisschen zu sehr auf die leichte Schulter genommen erstmal. Und also fairerweise gestern, niemand hätte gedacht, dass Polen das machen kann. Slowenien sollte als Team das natürlich anders sehen, aber ich glaube, es ist trotzdem dann auch manchmal schwer, so in den Modus zu schalten, okay, nee, wir müssen das jetzt aber komplett seriös angehen, wir müssen das jetzt machen. Natürlich erwartet man das irgendwie, dass das passiert, aber wenn man selber dafür verantwortlich ist, das umzusetzen, keine Ahnung, das kann auch mal anders laufen. Und ich hatte das ganze Turnier über bei Slowenien das Gefühl, dass sie halt nicht alles hundertprozentig ernst genommen haben, sich auch irgendwie viel auf andere Sachen konzentriert haben. Also das war jetzt nicht unbedingt ein Team mit positiven Vibes auf der Bank, also auch untereinander. Es gab immer wieder dieses ständige Rumgemecker mit den Referees, was ihnen, glaube ich, am Ende nicht nur Sympathien, sondern auch so ein bisschen Energie gekostet hat. Weil wenn du immer wieder darauf fokussiert bist und so und immer wieder denkst, so ja, hier alle sind irgendwie gegen mich und so, dann vergisst du ja auch oder verlierst du ein bisschen den Fokus auf das, was gerade vor dir passiert und hast so, das ist, keine Ahnung, das wirkt dann manchmal so, als würde man sich in ein Schicksal geben. Ich meine, gestern war ja Doncic dann irgendwann tatsächlich auch angeschlagen, hat man auch gesehen, dass er sich nicht gut bewegt hat und so, das ist dann nochmal ein bisschen was anderes, aber zu dem Zeitpunkt lagen sie halt auch schon zurück und sahen wirklich nicht gut aus. Also ich glaube, es sind mehrere Faktoren und natürlich der vielleicht wichtigste ist, es ist halt Single Elimination, es ist nicht eine Serie, wo sich meistens die größere Qualität oder mehr Talent halt quasi durchsetzt. Also wenn jetzt zum Beispiel Deutschland gegen Griechenland, wenn das eine Best-of-Seven-Serie gewesen wäre, dann weiß ich jetzt nicht, ob Deutschland die gewonnen hätte. Aber an so einem Tag, wo es halt einfach unfassbar gut läuft und alle wachsen übereinander hinaus und man trifft irgendwie 17 Dreier, das kann natürlich auch passieren und dann ist halt der Favorit einfach mal raus. Also bei den Griechen war das jetzt auch nicht so, dass ich das Gefühl hatte, dass sie es nicht seriös angegangen wären, sondern die sind halt auf ein Team getroffen, was absurd gut gespielt hat und da kannst du halt noch rausfliegen. Grundsätzlich.
Da kannst du es eigentlich fast nicht spielen als Deutschland, ne? Sorry,
nur kurz. Ja, das war ein ziemlich perfektes Spiel. Ja. Also gerade das dritte Viertel, das war, weiß ich nicht, ob man das steigern kann, so wirklich.
Ja.
Und dann kannst du halt auch mal rausfliegen. Ansonsten, ja, es sind so unterschiedliche Sachen. Ne? Also bei Serbien, da hat Jokic in dem Spiel, wo sie rausgeflogen sind, nicht genug gespielt und nicht genug den Ball gehabt. Das ist halt dann so ein Ding. Und andererseits würde ich aber zum Beispiel bei Slowenien sagen, dass die sich zu sehr darauf verlassen haben, dass Luka alles für sie macht, so ein bisschen. Mhm. Und also bei Griechenland war das teilweise auch so. Und deswegen auch hier, man kann es irgendwie nicht zu 100% vergleichen. Es sind einzelne Faktoren. Ich glaube jetzt nicht, dass grundsätzlich es schlecht ist, Superstars zu haben. Ich glaube auch, dass, also man hat ja auch gesehen, dass die ja alle.
Muss man wissen, wie man sie einsetzt. Das ist das Entscheidende.
Schon. Und das ist mir bei Giannis halt noch irgendwie so ein bisschen in den Sinn gekommen. Es ist im Fieber-Basketball ein bisschen schwerer für jemanden wie ihn, den Platz zu schaffen, wie das jetzt in der NBA ist. Einfach weil das Feld ein bisschen enger ist, weil er auch jetzt nicht elitäre Schützen um sich herum hat und so. Und das ist da vielleicht eine etwas größere Herausforderung. Aber gleichzeitig. Es hat ja trotzdem in den meisten Spielen ziemlich gut funktioniert. Und dann hat's sind sie halt auf ein Team getroffen, was einen guten Gameplan hatte und was, also Deutschland hat ja Griechenland nicht gestoppt. Die haben ja eigentlich ziemlich ordentlich gescored, so für ein Fieberspiel. Deutschland hat halt aber einfach noch viel besser gescored, weil es
draufgelegt, ja.
Genau, und dann zerbröselt der Keks so. Dass der Keks so für die Slowenen zerbröselt, war allerdings wiederum echt einfach nur schockiert.
Ja, ich meine, keine Ahnung, mal platt gesagt, bei der Nationalmannschaft, du musst ja auch die Spieler nehmen, die du hast, ne? Du baust ja eben kein Team, also klar, du kannst...
Kannst du keinen Linksverteidiger schnitzen, meinst du das?
So ist es. Und, oder dein Sturmtank, wenn du keinen hast, dann hast du eben keinen. Weil die Griechen haben ihn ja mit Giannis, den Sturmtank, von daher ist es ja...
Wir haben auch noch einen zweiten mit Thanasis.
Ja, genau. Nee, aber das ist natürlich schon irgendwie so ein Faktor. Und jetzt, ja, Favorit für dich jetzt?
Spielerisch Deutschland, von dem, was bisher so passiert ist. Und in der Realität wird es wahrscheinlich Frankreich.
Und du vergießt dann eine Träne am Sonntag, wenn sich Frankreich...
Wenn ich Champs-Élysées singe.
Ja, ja. Genau. Dann, aber gut, so zerbröselt dann der Keks nun mal. Ich würde sagen...
Was ist denn dein Tipp erstmal noch? So locker kommst du jetzt hier nicht raus.
Ja. Na, schade, ich dachte jetzt... Nee, wir sind durch für heute. Mein Tipp? Nee, ich glaube, Deutschland macht's. Ich glaube wirklich, also weil Deutschland übers Turnier eigentlich konstant gut gespielt hat. In der Vorrunde ja schon, war ja auch das Ding. Also schon zwei Teams geschlagen hat, bei denen man nicht wusste, also bei denen man es ihnen nicht zwingend zugetraut hat, beziehungsweise gegen die man sie in der Außenseiterrolle gesehen hat. Ja. Dann klar, Montenegro eine Halbzeit komplett dominiert und dann, wie gesagt, ich bin schon auch echt so Team. Läuft dann halt irgendwie blöd, nicht irgendwie, da ist jetzt kein grundlegendes Problem da, sondern es ist halt dann in dem Spiel dann, wie gesagt, Ernsthaftigkeit lässt vielleicht ein bisschen nach, der Gegner kommt und so, haben wir in der letzten Episode besprochen. Ja, und jetzt halt, natürlich gehe ich nicht davon aus, dass sie gegen Spanien spielen wie gegen Griechenland, aber Deutschland hat halt bis jetzt für mich im Turnier einfach konstant richtig gut gespielt, hat die Mehrdimensionalität oder hat einen sehr, sehr guten Point Guard-Anführer, hat auf dem Flügel jemanden, der scoren kann, der bewegen kann, der sich verteidigen kann. Mehrere Spieler natürlich sind tief. Defense, die Big-Man-Rotation, die wir am Anfang, bei der wir uns ja am Anfang oder sich viele am Anfang ja nicht sicher waren, nach den ganzen Absagen, nach dem ganzen Hin und Her, spielt teils nicht, wird er fit. Aber kristallisiert sich ja sehr, sehr gut raus, finde ich. Ja. Und damit hat eigentlich Deutschland für mich jetzt alles, was es braucht, zudem noch Heimvorteil, zudem eben jetzt so dieser Rückenwind. Und irgendwie, ja, traue ich ihnen jetzt absolut, absolut zu. Natürlich auch das Team, das ich bis jetzt am öftesten gesehen habe. Und da sind natürlich auch die Sympathien auf der Seite.
Es ist aber wirklich dazu. So, sie sind konstant das beste Team. Also von denen, die noch da sind, waren sie bisher auf jeden Fall auf dem höchsten Niveau unterwegs. Das kann man, glaube ich, wirklich objektiv betrachtet so sagen.
Und dann sind wir natürlich immer noch bei Single Elimination. Das heißt, es kann halt auch jetzt mal in die andere Richtung kippen. Ich glaube aber, es läuft und dann können sie schon mal wieder die Straße vom Siegestor können sie dann schon mal sperren.
Klingt gut.
Basketball-Boom, Ole. Krass, ja. Oder? Geht's ab in Deutschland.
Dann geht's richtig ab.
Ja. Dann.
Jetzt sogar im Fernsehen.
Im Fernseher drin und dann werden überall Freiplätze gebaut und Kinder wollen sein wie Franz und wie Dennis und
wo hast du es geguckt eigentlich? Das müssen wir hier noch Grundsatzfragen stellen.
Denkst du kannst mich jetzt entlarven? Ich habe es auf Magenta geguckt.
Ja.
Ich hab mich doch schon als großen Per Günther-Fan geoutet und gut, ich meine, Dirk ist natürlich auch ne, bei RTL, aber nee, ich hab's auf Magenta geguckt. Ich habe gedacht, ich bleib treu. Sie waren von Anfang an dabei. Und ja, ich mag auch die Experten. Also Alex Vogel als Experte zum Beispiel finde ich auch mal richtig gut. Und,
ja, guter Mann, Grüße.
genau. Habe ich bei Magenta geguckt. Du? Quatsch.
Ja.
Wo hättest du denn geguckt? Wo hättest du geguckt?
Ich hätte es auch bei Magenta geguckt. Ja. Ich finde, die machen das einfach sehr gut.
Finde ich auch. Deshalb bin ich dabei. Ich war mal davor, mal rüber zu schalten, um zu sehen, wie es halt bei RTL, also generell. Ich wollte aber auch nichts verpassen.
Und ja, man weiß ja nicht, wie es ist mit so Time Delays und so. Dann,
Eben. Auf einmal, ich meine, in dem Spiel hätte es ja wirklich sein können, dass du irgendwie schnell was verpasst.
Absolut.
Deshalb habe ich gedacht.
Den nächsten fruchtigen Dreier.
Schön gesagt, genau den. Ja. Auch wieder ein schönes Schlusswort, würde ich sagen.
Ja, ich glaube auch, das war frei.
Und genau, jetzt schauen wir Richtung Freitag, morgen dann die Halbfinals, Sonntag Finale. Wir sind alle sehr gespannt. Wenn sich irgendwie auch einrichten lässt, sprechen wir auch nochmal und bedanken uns bis dahin für eure Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr dabei wart. Solltet ihr uns öfter zuhören wollen und es noch nicht getan haben vorher, könnt ihr uns ab jetzt abonnieren, wenn ihr wollt. Das geht nämlich eigentlich quasi überall bei Apple Podcasts, bei Spotify, Amazon Music, dieser Google Podcasts. Folgt uns auf Twitter, folgt uns auf Instagram. Schaut auch mal auf unsere Patreon-Seite vorbei. patreon.com/korpiger mit.
Ah, eh.
Genau, ja, sorry, hinten raus werde ich dann immer ein bisschen sloppy. Aber gut. Auf jeden Fall da.
Schlechte Unterton dieser Folge.
Da gibt es einerseits extra Content, andererseits könnt ihr uns damit monatlichen Beiträgen unterstützen. Und an dieser Stelle auch vielen Dank an alle, die es schon tun. Wenn ihr Lust habt, schaut da gerne mal vorbei. Und jetzt freuen wir uns alle aufs Halbfinale. In diesem Sinne, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und bis bald hoffentlich. Reingehauen.
Reingehauen.